Aber ich habe den Eindruck gehabt, der Herr will uns daran erinnern, an diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und wir wissen das alle und es ist eigentlich nur Wiederholung, was wir heute durchnehmen hier. Aber wir wollen geistig Land einnehmen für den Herrn. Wir haben jetzt Pro Christ diese Woche und wir können mit Widerständen rechnen, wenn immer wir vorangehen. Und das kostet uns was, persönlich, wahrscheinlich auch als Familien. Wir werden stärker angegriffen als sonst, wenn wir vorangehen. Und es ist wichtig, dass wir uns erinnern an diese geistlichen Realitäten. Auch daran erinnern, dass es ein geistlicher Kampf ist. Nicht ein Kampf gegen Menschen. Das ist immer die Versuchung, dass wir aufeinander losgehen. Es ist ein geistlicher Kampf gegen geistliche Mächte. Wenn immer wir gegen Menschen kämpfen, angespannt werden und sauer werden auf sie und reinhauen, unser Herz verschließen, da kämpfen wir den falschen Kampf. Wir müssen uns daran erinnern. Wir sind in einem geistigen Kampf. Worum geht es in diesem Kampf? Es geht um uns, um alle Menschen, um die Seelen von allen Menschen. Feind will uns von Gott fernhalten. Will nicht, dass Menschen gerettet werden, zu Jesus kommen. Und als Christen will er uns unschädlich machen und uns ablenken und uns kampfunfähig machen. Wir werden uns später noch anschauen, wie er das versucht. Aber es ist die Realität und wir müssen uns daran erinnern. Unser Leben ist ein Kampf. Was ist das Schlachtfeld? Das ist ja auch unser Leben. Alles, was wir denken, alles, was wir tun, hat Auswirkungen im geistigen Bereich und auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen, auf unsere Geschwister, auf unsere Familien, auf unsere Gesellschaft. Also wir müssen uns das vor Augen halten. Wir befinden uns in einem geistigen Kampf. Ob uns das passt oder nicht, das ist nicht das Thema. Aber wenn es uns nicht bewusst ist, dann müssen wir aufwachen zu dieser Realität. Unser Problem ist, wir tendieren dazu, diese geistlichen Realitäten auszuklammern. Die Bibel sagt uns, das, was ewig ist, das ist unsichtbar. Und wir haben oft Probleme damit, weil wir so in diesem materiellen Welt, in den Dingen, die wir sehen können und diese menschlichen Personen vielleicht, die uns gerade am Keks gehen oder einfach diese Sichtbare, weil wir so gefangen sind davon. Und es ist so einfach, dass wir uns in diesem Hier und Jetzt, in diesem Vergänglichen, in diesem weltlichen, materiellen verlieren und den ganzen geistlichen Bereich vergessen und ausklammern. Das muss uns bewusst sein. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Leben keine Pyjama-Party ist, sondern ein Kampf. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann haben wir eigentlich schon verloren. Dann sind wir weltfremd. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott Geist ist und dass es eine ganze geistliche Welt gibt um uns und dass wir Geist sind, zumindest ein Teil von uns. Man kann das nicht so zerstückeln, aber wir sind Geist. In einem Körper wohnt oder mit einem Körper wohnt. Und wenn wir diese geistliche Realität ausklammern, sind wir im wahrsten Sinne des Wortes weltfremd. Weil es ist die Welt, die Gott erschaffen hat und da gehört der geistliche Bereich dazu. Und dann können wir auch vieles, was in dieser Welt abgeht, nicht erklären. Und wenn wir es ignorieren, dann verpennen wir eigentlich das, worum es wirklich geht. Und das, was wirklich abgeht, das, was Gott wirklich tun will in unserem Leben und durch uns. Und wir sind dann, wir werden uneffektiv und dann ein leichtes Opfer. Vielleicht sagen manche von euch, dieses ganze Gerede von Kampf und die Bibel redet ziemlich viel davon, verwendet dieses Bild oft. Vielleicht sagen manche, ich mag das nicht so wirklich. Kein Bock auf Kampf. Das ist mir gar nicht so geheuer eigentlich, dass Gott so viel drüber redet. Das ist mir zu abgefahren. Ich weiß nicht, ob ich was damit zu tun haben will. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das Leben ist hart. Willkommen in der Realität. Geistliche Welt ist ein Teil unseres Lebens. Das ist die Tatsache. Die Frage ist nicht, ob uns das gefällt oder nicht, ob es uns anders lieber wäre. Die Frage ist, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Ob wir Raum einnehmen für Gott, ob wir stehen als Christen, ob wir stark sind oder ob wir uneffektiv sind und getrieben sind von diesen Dingen und ob wir fallen. Und wenn ich bestehen will als Christ, dann muss ich mich besser anfreunden mit dieser Realität, dass das Leben ein Schlachtfeld ist und kein Spielplatz. Tozer, ein bekannter Autor, hat so einen bekannten Artikel geschrieben. Ich denke, ich habe den sogar schon mal irgendwann vorgelesen. Aber bekannter Artikel hat darüber geschrieben, diese Welt ein Spielplatz oder ein Schlachtfeld. Und ich lese euch hier mal einen Auszug vor. In früheren Tagen, als das Christentum einen dominierenden Einfluss über das amerikanische, gilt dasselbe auch für das europäische Denken hatte, sahen die Menschen die Welt als Schlachtfeld. Unsere Väter glaubten an Sünde und an den Teufel und die Hölle als die eine Macht und sie glaubten an Gott und Gerechtigkeit und den Himmel als die andere. Geistliche Realitäten. Diese waren von Natur aus für immer im Gegensatz zueinander in tiefer, ernster, unversöhnlicher Feindschaft. Ein Mensch, so glaubten unsere Väter, musste Partei ergreifen. Er konnte nicht neutral sein. Für ihn musste es Leben oder Tod, Himmel oder Hölle sein. Und wenn er gewählt hatte, auf Gottes Seite zu sein, dann konnte er offenen Krieg mit Gottes Feinden erwarten. Der Kampf würde real und tödlich sein und so lange wie das Leben hier unten dauern. Die Menschen freuten sich auf den Himmel als auf die Heimkehr von den Kriegen, ein Niederlegen des Schwertes, um in Frieden das Zuhause zu genießen, das für sie vorbereitet war. Predigten und Lieder in diesen Tagen hatten oft eine kämpferische Qualität, vielleicht eine Spur von Heimweh. Der christliche Soldat dachte an das Zuhause und Ruhe und Wiedervereinigung und seine Stimme wurde klagend, wenn er über das Ende der Schlacht und den errungenen Sieg klang. Sang, nicht klang. So, wo geht's weiter? Hier. Aber ob er anstürmte gegen die Geschütze des Feindes oder vor dem Ende des Krieges und der Begrüßung des Vaters zu Hause träumte, er vergaß nie, in was für einer Welt er lebte. Sie war ein Schlachtfeld. Und viele waren die Verwundeten und Erschlagenen. Diese Sicht der Dinge ist zweifellos die schriftgemäße. Wie anders heute. Die Tatsache bleibt dieselbe, aber die Interpretation hat sich völlig verändert. Die Menschen sehen diese Welt nicht mehr als Schlachtfeld, sondern als Spielplatz. Wir sind hier nicht, um zu kämpfen, sondern um uns zu vergnügen. Wir sind nicht in einem fremden Land, wir sind zu Hause. Wir bereiten uns nicht darauf vor, zu leben, wir leben bereits. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns von unseren Hemmungen und Frustrationen zu befreien und dieses Leben zur Fülle zu leben. Diese Einstellungsänderung der Welt gegenüber hat ihre Auswirkung auf Christen gehabt. Eine richtige Sicht von Gott und der kommenden Welt erfordert, dass wir auch eine richtige Sicht von der Welt haben, in der wir leben und über unsere Beziehung zu ihr. So viel hängt davon ab, dass wir uns es nicht leisten können, dem gegenüber sorglos zu sein. Soweit der Tozer. Wir befinden uns auf einem Schlachtfeld, nicht auf einem Spielplatz. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf und der ist nicht irgendwie Science Fiction oder abgefahren, das ist schlicht und einfach Realität. Wenn wir diese Realität nicht kennen, dann werden wir nicht effektive Werkzeuge sein für Jesus. Dann werden wir keinen Sinn machen oder uns nicht erklären können, was in dieser Welt um uns abgeht. Ich meine, warum passieren bestimmte Dinge in unserem Leben? Redest mit irgendeinem Freund und endlich kommt das Thema auf Jesus und es ist echt eine offene Tür und plötzlich kommt ein Dritter dazu und geht wieder um was ganz was anderes, Themenwechsel. Oder warum habt ihr so oft Streit? Auf der Fahrt in die Gemeinde, am Sonntagmorgen, oder? Warum passieren diese Dinge? Und ich habe keine Überwachungskameras bei euch daheim, aber ich traue mich zu behaupten, dass in letzter Zeit es mehr Konflikte gibt. Warum glaube ich das? Weil wir vorangehen, Reich Gottes bauen, weil wir hier mitten in der Stadt die Menschen aufrufen zur Umkehr, Jesus zu hören. Und wir wissen, der Feind ist nicht happy, wenn wir vorangehen. Und deswegen traue ich mich das sagen, dass auch diese Angriffe von der anderen Seite stärker werden. Warum passieren diese Dinge? Wieder die Antwort ist, dass hier viel mehr abgeht, als wir mit unseren Augen sehen können. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann kämpfen wir an der falschen Stelle und kämpfen gegen die falschen Personen. Ob das der Chef ist oder der Ehemann oder die Ehefrau oder die Kollegen, die nerven. Die Bibel sagt uns, wir haben drei Feinde als Christen. Der erste ist Satan und seine Dämonen, diese geistlichen Wesen. Hier im Vers 12 im Epheser 6, da heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Verschiedene Rangordnungen hier von geistlichen Wesen. Das sind persönliche geistliche Wesen, aber sie sind auch Geschöpfe, daran können wir uns auch erinnern. Sie sind nicht gleichwertig mit Gott, kein Gegenüber für ihn. Sonst sind Geschöpfe wie auch wir. Gott ist viel mächtiger. Er steht über dem Ganzen. Genauso wie es Engelwesen gibt, gute Wesen, die mit Gott kämpfen, gibt es andere, die uns von Gott abbringen wollen. Wir können einiges lernen über Satan und seine Freunde, wenn wir uns seine Namen ansehen, die ihm in der Bibel gegeben werden. Name Satan heißt so viel wie Widersacher. Widersacher gegen Gott. Wird als brüllender Löwe bezeichnet, als Versucher, als Verführer, als Verkläger der Brüder, als Mörder von Anfang an, als Betrüger, als Vater der Lüge. Das sagt uns schon einiges über seinen Charakter. Und sein Werk ist, dass er uns zerstören will, dass er uns von Gott wegbringen will oder uns zumindest unschädlich machen will. Dann der zweite Feind, gegen den wir kämpfen, ist die Welt. Welt im biblischen Sinn ist unsere Kultur, die im Gegensatz zu Gott steht. Oder alles an unserer Kultur, es ist ja Gott sei Dank nicht alles, aber alles an unserer Kultur, was im Gegensatz zu Gott steht. Und die Bibel sagt uns, das ist unter Einfluss gelenkt von Satan. Der dritte Feind, den wir haben, ist unser Fleisch. Damit bezeichnet die Bibel unsere sündige, alte Natur, die gegen Gott ist und sich gegen geistliche Dinge sträubt. Also diese Impulse in uns. Wir sagen, wir können diese drei Dinge eigentlich gar nicht so sauber trennen. Wirken alle irgendwie zusammen, um uns geistlich zu schwächen. Satan und seine Freunde haken dort ein, wo wir schwach sind. Beobachten uns unsere Schwachheiten und versuchen uns an diesen Punkten. Und oft können wir das gar nicht so auseinanderhalten, von wo jetzt diese Dinge kommen. Aber wir wollen uns ein paar Dinge anschauen über diesen geistlichen Kampf. Einfach, dass wir dass wieder bewusst sind und da aufmerksam sind. Also wie werden wir angegriffen? Eine Art ist, dass wir versucht werden. In unseren Schwachheiten, in unserer sündigen Natur. Was immer das konkret ist. Manchen ist die Schwäche vielleicht Zorn. Anderen mag es Lust sein oder zu tratschen oder Kritiksucht oder Faulheit oder Unversöhnlichkeit. Und der Feind wird uns Anlässe geben für diese Dinge, unsere sündige Natur da auszuleben. Der größte Teil des Kampfes ist eigentlich in unseren Gedanken, diese Projizierungen, die in unseren Kopf kommen. Und wir, wie gesagt, wir wissen oft nicht genau, wo es herkommt, ob das jetzt von uns selbst kommt oder von der Welt oder von Satan, ist auch gar nicht so wichtig, weil wir alle mit diesen Dingen gleich umgehen. Wir brauchen einen kleinen Wächter da oben, der sagt, halt, du Gedanke darfst rein und du darfst nicht rein, das ist nicht okay. Der große Teil ist in unseren Gedanken. Diese Gedanken, wo, hey, da siehst du die leicht bekleidete Frau da drüben? Mhm. Oder vielleicht, mein Mann ist ein unsensibles Monster. Und oder dieser Gedanke, deine Frau ist es nicht wert, dass du sie liebst. Und hey, du wirst angegriffen, du musst dich verteidigen. Das können sie nicht mit dir machen, das kannst du nicht gefallen lassen. Oder du musst an dich selbst denken. Das ist die beste Strategie. sehen wir, wie das zusammenwirkt. Wenn der Feind uns dazu bringen kann, dass wir unser Leben um uns selbst drehen. Mir geht's nicht gut. Und ich fühle mich so. Und ich möchte es. Und warum funktioniert es nicht mit mir? Und wenn meine Vergangenheit, die Fehler, die ich gemacht habe, wenn der Feind uns dazu bringt, um uns selbst zu drehen, dann haben wir schon verloren. Hey, wenn ich mich lang genug anschaue, dann wäre ich deprimiert. Jeder von uns. Ihr sagt, ja, ich verstehe, wenn ich dich anschaue, wäre ich auch, nee. Jeder von uns, wir kennen unsere Schwachheiten am besten, wenn wir uns nur lang genug anschauen, dann werden wir deprimiert. Und da sehen wir, wie das zusammenwirkt. Feind und unser Fleisch und diese Lügen, die Welt uns vorhält. Deswegen, Großteil sind unsere Gedanken. Dieses Nein, diese Selbstsucht, das ist nicht von Gott. Gott will, dass wir auf ihn schauen. Dass wir Diener sind, nicht Selbstmitleid verfallen, um uns selbst drehen. Also viel in unser Gedanken. Wir haben auch die Verheißung von Gott, wenn wir versucht werden, im 1. Korintherbrief im Kapitel 10, da ist es, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir müssen nie fallen in Versuchung. Gott gibt uns immer eine Tür, einen Ausgang, wenn wir es nur nehmen wollen. Wir werden versucht, erstens. Zweitens, der Feind, haben wir gesagt, ist ein Lügner. Satan wird der Vater der Lüge genannt oder der Engel des Lichts, der sich täuscht. Er belügt uns, er betrügt uns, er gebraucht auch Menschen, die von ihm getäuscht sind, die uns schlechten Rat geben oder uns schlecht beeinflussen. Die Bibel spricht auch von Irrlehrern und falschen Propheten, die in der Gestalt von Aposteln oder frommen Lehrern kommen und fromm aussehen, aber Schrott verzapfen. Deswegen sagt uns Gott in der Bibel, wir müssen alles prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles und das Gute, das haltet fest. Wir müssen prüfen, wir müssen diese Dinge beurteilen. Das zeigt uns schon, dass wir Gottes Wort kennen müssen, dass wir unseren Maßstab, dass wir erkennen können, von wo die Dinge kommen. Ja. Feind belügt uns. Er belügt uns über uns selbst. Er ist ein Ankläger, haben wir gesagt. Er wird uns sagen, hey, du bist ein Loser, du bist ein Versager, du bist nichts wert. Hat eh alles keinen Sinn. Lass dich einfach hängen, lass dich einfach gehen. Und wie wir denken, das beeinflusst unsere Emotionen und dann hängen wir emotional drin und das spielt alles zusammen. Er wird uns auch belügen über Gott. Gott liebt dich nicht. Du hast schon wieder gesündigt, schon wieder gefallen. Deswegen, Gott liebt dich nicht. Er kann dich nicht leiden, er kann nichts mit dir anfangen. Gott will nichts von dir wissen. Und er wird uns über Gott belügen, auch über andere. Die sagen, er oder sie kann ich nicht leiden. Und ihr kennt das, wir alle kennen das aus unserem Leben. Er benutzt diese kleinen Missverständnisse, die wir haben mit anderen Menschen, um das aufzuschaukeln. Ob es am Arbeitsplatz ist oder in der Ehebeziehung. Vielleicht er sagt irgendwas und es trifft dich falsch. Er denkt sicher das und das und er hat das sicher so gemeint. Müssen wir uns beschützen und springen auf dem anderen. Und es geht hin und her und es schaukelt sich auf, es baut sich auf und dann kommen negative Gefühle und negative Gedanken. Und wenn man es laufen lässt, schöne Bitterkeit und das Herz wird richtig hart. Und passt auf, lasst euch nicht reinlegen. Viele dieser Dinge, wir kennen das. Mit den Mitarbeitern, überall. Wir kennen das. Diese kleinen Dinge und dann irgendwann redet man drüber und man kommt drauf, dass der hat das gar nicht so gemeint. Und das ist alles nur aufgebaut. Aber es fühlt sich so echt an. Und man ist so richtig bitter und so richtig sauer über was gar nicht real existiert. Deswegen passt auf. Müssen da vorsichtig sein. Wenn solche Dinge kommen, gleich, wie gesagt, abwehren, gleich reagieren, sagen, Schatz, komm, das ist ein Angriff. Lass uns miteinander beten. Lass uns das bereinigen. Das Wichtige ist, es ist da Offenheit, Kommunikation ist da ganz wichtig, Ehrlichkeit. Das ist ein Schutz vor diesen Dingen, dann kann sich das nicht aufbauen. Dinge nicht in sich reinfressen, sondern vielleicht ehrlich sagen, du Schatz, was du gesagt hast, das hat jetzt meine Gefühle verletzt. Dann kommt man vielleicht drauf, dem anderen war es vielleicht gar nicht bewusst. Er hat es vielleicht gar nicht so gemeint und dann kann man das gleich bereinigen. Es ist wichtig. Feind wird immer versuchen, uns zu entzweien. Ob das als Ehepaar, als Familie, als Gemeinde, als Leib Christi, als Ganzes. Er wird immer diese Dinge probieren. Versuchen zu entzweien. Epheser 4, Kapitel 27 sagt uns, gebt dem Teufel keinen Raum. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Leute, wir sind im selben Boot. Wenn wir uns als Geschwister gegenseitig zerfleischen oder als Familie, als Ehepaare aufeinander losgehen, ist es wie wenn wir Fußball spielen und die eigene Mannschaft faulen. Wir sind im selben Boot, wir sind im selben Team. Vorsichtig. Wir müssen wissen, wie wir angegriffen werden, dass wir diese Dinge erkennen können. Dass wir richtig darauf reagieren. Wir müssen das erkennen. Zweite Wahrheit, die mir auch sehr wichtig ist, dass wir es verstehen, ist, dass wir auf der Siegerseite sind. Jesus hat den Kampf schon für uns gewonnen. Jesus hat den Feind schon besiegt. Das, was wir erfahren in unserem Leben, das sind so Rückzugsgefechte von ihm. 1. Johannes 3,8, da heißt es, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu vernichten. Hebräer 2,14 hat den Teufel schon vernichtet. Johannes 16, Vers 33, Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Römer 6,6, Jesus sagt uns, Sieg über unser Fleisch ist möglich. Er hat uns freigemacht von der Macht der Sünde. Wir müssen uns nicht mehr kontrollieren lassen von diesen Dingen. Sondern wir können Sieg kontrollieren. Jesus hat den totalen Sieg für uns errungen. Über den Feind, über die Welt, über unser Fleisch. Hat die entscheidende Schlacht schon gewonnen. Was bleibt uns dann? Was ist unser Teil? Unser Teil ist, dass wir widerstehen. Dass wir stehen in diesem Sieg. Na, hier im Epheser 6, Vers 13. Das ist, ergreift die Waffenrüstung, dass ihr am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Einfach standhaft sein könnt. Wir müssen einfach diesen Sieg, dieses Werk, das Jesus am Kreuz für uns errungen hat, in Anspruch nehmen. Und es ausleben. Und diese kleinen Schlachten gegen den schon besiegten Feind schlagen. So wie im Alten Testament, wie wir das Vorbild haben mit Josua. Als Josua, als sie das Land eingenommen haben, gab es drei entscheidende Schlachten gleich zu Beginn. Eine in der Mitte, dann Norden und im Süden und der Feind war geschlagen. Aber die einzelnen Stämme mussten noch ihr Land in Besitz nehmen. Aber es war dann schon besiegter Feind eigentlich. Früher waren wir unter der Autorität von Satan, unter seinem Herrschaftsbereich. Und dann, als wir uns für Jesus entschieden haben, haben wir Seiten gewechselt, Autorität gewechselt. Und jetzt ist Jesus mein Herr. Und der Heilige Geist wohnt in mir und Satan hat kein Anrecht auf mich. 1. Johannes 4,4, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Deswegen können wir mit Zuversicht in diesen Kampf reingehen. Wir müssen uns nur bewusst sein. Nur bewusst sein, was abgeht und dann einsteigen. In Jesus angehen. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Dritter Punkt, wie kämpfen wir? Also einmal nicht, indem wir uns auf den Feind konzentrieren. Wir ignorieren ihn nicht, aber wir geben ihm auch nicht zu viel Aufmerksamkeit. Na, manche Christen sind so mit dem Teufel eingenommen, dass sie gar nichts anderes mehr sehen. Beten morgens für die Kinder, wenn sie in die Schule gehen und Herr, bewahr sie vor dem Teufel und dass es ihn angreifen kann und die teuflische Welt und dann gehen die Kinder in die Schule und sehen hinter jedem Baum irgendwo. Ich glaube, wir müssen nicht auf den Teufel schauen. Ich glaube nicht, dass wir mit ihm reden sollen. Ich glaube nicht, dass wir mit ihm rumkommandieren sollen. Judas Brief sagt uns das. Mose hat gesagt, der Herr weise dich zurecht. Manche Christen sind so drauf, im Namen Jesu befehle ich dir das. Ich glaube, wir müssen auch keine geistlichen Landkarten zeichnen. Das ist jetzt was so Modernes. Irgendwie so geistliche Punkte und dann Verbindungen und diese Energieflüsse brechen oder so. Das ist schon fast New Age Denken. Wenn ihr noch nichts davon gehört habt, ist es besser. Seid froh. Ich sehe nirgendwo, dass der Paulus oder die anderen Apostel in der Apostelgeschichte irgend so einen Firlefanz gemacht haben. Ich persönlich glaube, es ist eine Ablenkung vom Feind, um uns von dem wirklich abzuhalten, was wir tun sollen. Apostel haben das nie getan. Sie sind einfach reingegangen, haben gebetet, haben das Evangelium verkündigt. Paulus in Athen hat nicht die Tempel niedergerissen oder die Kraftlinien zwischen den Götzenaltären zerstört. Er ist einfach reingegangen, hat es den Altar für, zum unbekannten Gott verwendet, um das Evangelium zu predigen. Hat er nicht lang rumgetan. Ich glaube auch nicht, dass wir Versuchungen oder geistlichen Streit suchen müssen. Nee, es kommt automatisch, wenn wir für Jesus vorangehen, wenn wir das tun, was er uns aufs Herz legt. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Wir sind nicht Dämonen jagen gegangen, so Ghostbusters irgendwie, sondern die sind auf Jesus ausgerichtet, predigen ihn. Und dann, wo sie vorangegangen sind, ist automatisch Widerstand gekommen. Also wenn wir für andere beten, das Evangelium verkündigen, Zeugen sind, das ist die Offensive, wie wir in die Offensive gehen. Aber wir schauen nicht auf den Teufel und versuchen da irgendwie. Es ist viel zu viel Aufmerksamkeit. Verdient er gar nicht. Wenn diese Angriffe kommen, wir gehen einfach voran, sind Zeugen, verkündigen das Evangelium, beten. Und dann kommen die Angriffe automatisch. Deswegen heißt es hier in Vers 13, dass ihr an dem bösen Tag widerstehen, bestehen sollt, wenn sie kommen. Wenn die Angriffe daherkommen, dann rennen wir zum Herrn. Und wir sagen zum Herrn, Herr, kümmere du dich um diese geistlichen Mächte. Beschütze du uns. Wie in der Bibel heißt, der Herr weise dich zurecht. Stell den Herrn zwischen uns und diese geistlichen Mächte, die uns eh viel zu groß sind. Beschütze uns. Nahe an Jesus zu sein, das ist der beste Schutz für uns. Gute Beziehung mit ihm haben, das ist, worauf wir uns konzentrieren. Zentrum unseres Lebens als Christen ist nicht der Teufel, sondern es ist Jesus. Wir sind mit ihm beschäftigt. Ich möchte euch da auch ermutigen, gerade in dieser Zeit, wo wir evangelisieren, wo wir vorangehen, konzentriert euch besonders darauf, auf Jesus. Auf eure stille Zeit, dass ihr Zeit mit ihm verbringt, im Gebet, in der Bibel lest, mit ihm redet. Als Familie, dass ihr miteinander betet, miteinander in der Bibel lest. Müsst ihr euch ja nicht anpredigen gegenseitig. Eine Seite pro Tag, 5 Minuten, Mittagstisch oder beim Abendessen. Einfach Gottes Wort, Jesus mit reinnehmen in euer Leben. Auf ihn schauen. Schauen, dass wir ein weiches Herz haben vor ihm. Dass wir leicht Versöhnung suchen. Leicht Vergebung aussprechen. Der Herr ist unser Teil. Er ist unser Erbe. Wir sind mit ihm eingenommen. Und dann, worauf wir uns konzentrieren, ist, wir widerstehen einfach und stehen, wenn diese Angriffe kommen. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie seine Gemeinde nicht überwinden. Pforten ist Verteidigungsstellung. Wir sind die, die vorangehen und die greifen uns an. Wir müssen die nicht jagen gehen. Aber wir können widerstehen. Wir gehen voran, nehmen Land ein und dann, wenn die zurückschlagen, dann widerstehen wir einfach. Und das können wir in seiner Kraft. Und das ist wichtig, in seiner Kraft. Wir können es nicht in uns selbst. Deswegen Epheser 6,10 heißt es, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist seine Stärke. Der Herr will, dass wir Menschen sind, die stark sind, die standhaft sind, die so Felsen sind in der Brandung, die Land einnehmen für das Reich Gottes. Menschen, die etwas wagen, die etwas bewegen für ihn, die ihm vertrauen, die Standfestigkeit haben, die Charakterstärke haben. Und die diese geistigen Ressourcen, die Gott für uns hat, in Anspruch nehmen und vorangehen. Aber seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, nicht in uns selbst, es ist in dem Herrn. Der Herr sagt uns in Johannes 15, wie viel wir in uns selbst tun können. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das müssen wir mal verstehen. Ohne ihm können wir nichts tun. Aber dann, Philipper 4, 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und er ist stark in unserer Schwachheit. Epheser 2, 20 heißt es, er vermag über das hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, was wir uns mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Selbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Selbe Kraft, die das ganze Universum, alles, was existiert, erschaffen hat. Römer 8, 31. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Soll uns Zuversicht geben. Mann, wir sind wirklich auf der Siegerseite. Stärk dich im Herrn und sei stark in seiner Stärke. Und wenn der Herr uns sagt, wir sollen stark sein, dann ist es auch möglich, stark zu sein. Gott gibt uns hier nie einen Auftrag und ein Gebot, wozu er uns auch nicht befähigt. Wie können wir stark sein? Er sagt, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und wir werden uns diese Ausrüstung kurz anschauen, in Erinnerung rufen, diese geistigen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Wir werden draufkommen, in dieser Ausrüstung ist nichts, was uns den Rücken schützt. In diesem Bild von dem römischen Soldaten, das Paulus hier verwendet. Er war an einen angekettet, deswegen verwendet er das gleich als Bild. Aber es ist nichts, was den Rücken schützt. Wir müssen nie davonlaufen. Wir können immer stehen und vorangehen. Weil der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wir können mit Zuversicht leben. Wir können mit Zuversicht in diesem geistigen Kampf bestehen. Also lass uns diese Ausrüstung anschauen, die wir bekommen. Und es ist wichtig, dass wir sie anlegen. Dass wir nicht nur intellektuell wissen, ja, Gebet und Glaube und das, was Jesus für uns getan hat, sondern dass wir es wirklich anlegen. Dass wir nicht nur wissen, sondern dass wir es tun, dass wir es anwenden, diese Dinge. Also wie gesagt, ein Bild eines römischen Soldaten und diese Dinge hängen alle sehr eng zusammen. Alle Bestandteile werden uns eigentlich geschenkt von Jesus. Alle Bestandteile dieser himmlischen Rüstung oder geistigen Waffenrüstung. Es sind seine Ressourcen, die er uns gibt, nicht unsere. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vereinfacht könnten wir sagen, unsere Ausrüstung ist Jesus. Römerbrief Kapitel 13, Vers 14, da heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an. Zieht ihn an. Er ist die Wahrheit. Johannes 14, 6. Er ist unsere Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21. Er ist unser Friede. Epheser 2, 14. Sein Werk ermöglicht unseren Glauben. Er ist unser Heil. Lukas 2, 30. Er ist das Wort Gottes. Johannes 1, 1. Also jede einzelne dieser Ausrüstungsgegenstände, das haben wir in Jesus. Zieht den Herrn Jesus Christus an. In ihm sind wir stark. Und er ist für uns da. Aber wir müssen das anlegen, wir müssen das uns aneignen, das anziehen, bildlich gesprochen. Und Paulus gibt uns hier ein bisschen detaillierter jetzt eine Beschreibung von dem, was wir in Jesus haben und seine Ressourcen für uns. Aber wir müssen es ergreifen. Das erste haben wir im Vers 14. Es ist Wahrheit. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Satan ist ein Lügner. Deswegen brauchen wir die Wahrheit. Und Jesus ist die Wahrheit und sein Wort. Was sagt Gott uns in seinem Wort? Was würde Jesus tun? Das sind unsere Maßstäbe. Und wir müssen die Wahrheit kennen. Sein Wort und auch Jesus studieren und dann praktizieren. Nicht nur intellektuell wissen, sondern die Wahrheit praktizieren, ausleben. Mann, eine Frau sein, die die Wahrheit lebt und die Wahrheit spricht. Das heißt auch, dass wir ehrlich sind vor Gott. Wir können unsere Sünden bekennen, dass wir nicht stolz sind. Er sagt uns hier, dass wir unsere Lenden umgürten sollen mit Wahrheit. Das ist dieser verborgene, private Bereich. Gerade das ist wichtig. Wie lebst du? Was glaubst du, wenn niemand dich sieht? Diese verborgene Beziehung mit Jesus. Das ist Charakter, wie wir wirklich sind. Nicht, was wir vorgeben vor anderen Menschen, sondern wie sind wir wirklich? Wie ist unser Charakter? Es ist Wahrheit. Auch was wir vorhin schon angesprochen haben, offene und ehrliche Kommunikation mit unseren Mitmenschen. Auch das gehört da dazu. Beschützt uns. Lebe so mit dieser Einstellung. Der Wahrheit Gottes. Und das wird dein Leben zusammenhalten wie dieser Gürtel. Und wird dem Feind keinen Angriffspunkt geben. Seitdem Vers 14 ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Auch das ist Jesus. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Gott nimmt mich an und er segnet mich wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Nicht wegen dem, was ich tue. Oder weil ich so brav bin oder mich so geistlich benehme. Das ist nicht der Grund, warum Gott uns segnet, sondern einfach wegen dem, was Jesus für uns schon getan hat. Er ist unsere Gerechtigkeit. Jesus hat uns reingewaschen. Er ist zur Sünde für uns geworden, Römerbrief. Damit wir Gerechtigkeit Gottes werden können in ihm, begleitet mit seiner Gerechtigkeit. Und das brauchen wir, die Gerechtigkeit Jesu. Weil Feind ist ein Ankläger, er verdammt uns. Du hast schon wieder dieselbe Sünde getan. Und Gott hat dich satt. Gott wird dich nicht länger lieben oder gebrauchen oder nicht länger auf dich hören. Manchmal klagt uns unser Herz an oder unser Gewissen. Wir können zu Jesus laufen und Zuflucht nehmen in dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Und mir selbst und den Satan sagen, Jesus hat den Preis bezahlt, hat vergeben. Ich bin gerecht. Gerecht vor Gott in ihm. Irgendein ein großer Mann Gottes, ich weiß nicht, ob es Luther war oder Spurgeon oder Wesley, irgendeiner von diesen großen Männern Gottes, hat mal gesagt, wenn Satan kommt und mich an meine Vergangenheit erinnert, meine Fehler, dann erinnere ich ihn an seine Zukunft. Aber der Vater nimmt mich an. Der Vater segnet mich. Nicht wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Und so kann ich Verdammnis zum Schweigen bringen. Durch diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich bin gerecht in Jesus. Und diese Anklagen können abprallen, kann ich zurückweisen. Hat auch wieder einen praktischen Aspekt. Gerechtigkeit, auch ein gerechtes Leben leben. Tu das, was richtig ist. Lass die Finger von Sünde. Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief, wenn unser Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Jesus ist unsere Gerechtigkeit, wir sind begleitet mit ihm. Aber er sagt auch, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Größere Zuversicht. Und nichts gibt mehr Elan oder Zuversicht als ein gutes Gewissen vor Gott. Können wir vorangehen. Also, gürte deine Lenden, indem du wahrhaftig lebst. Und bedeck dein Herz, indem du das Richtige tust. Auch das ist ein Aspekt davon. Dritter Ausrüstungsteil im Vers 15. Beschuh an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Evangelium ist die gute Nachricht, übersetzt. Das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Dadurch haben wir Frieden mit Gott. Und sage es anderen weiter. Sag anderen weiter, Jesus liebt dich. Und es gibt Vergebung für dich. Und Jesus, das, was er für uns getan hat. Das dürfen wir weiter sagen, auch diese Woche. Menschen einladen, die gute Nachricht zu hören. Das zu hören, was sein Wort sagt, das ist so gut. Und es ist so erfrischend, unseren Glauben weiterzugeben. Das erfahren, wenn immer wir mit anderen Menschen über Jesus reden, werden wir selbst erfrischt und selbst erbaut. Und es hält auch viele Versuchungen von uns fern. Wenn wir anderen von Jesus erzählen, dann werden sie uns zu gewissen Dingen gar nicht erst einladen. Sie sagen, es ist ein Jesus-Freak. Vierte ist Glaube im Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Glaube. Römer hatten einen Langschild, ein langer Schild, war aus Holz und aus Leder gemacht und wenn da Pfeile, Brandpfeile dran sind, dann hat das Leder das Feuer ausgelöscht und dieses Holz hat den Pfeil abgefangen. War so groß, dass ein Mann in geduckter Stellung ganz sich verstecken konnte dahinter. Diese Schilde konnten man auch seitlich aneinander hängen. Die Römer haben das die Schildkröte genannt. Wenn die beschossen wurden, haben die vorderen Reihen ihre Schilde zusammengehängt und in der Mitte oben. Und das war ja, wie eine Schildkröte. Konnten von keiner Seite beschossen werden. Unser Schild ist der Glaube. Diese Pfeile sind diese Gedanken. Diese brennende Lust oder Verdammnis. Erinnern an die Vergangenheit, wo Personen uns verletzt haben vielleicht. Diese bohrenden Zweifel, diese ätzenden Lügen des Feindes. Das sind diese feurigen Pfeile, boom, die auf uns hinfliegen. Und wir müssen den Schild des Glaubens hochhalten. Und das ist ein aktiver Glaube an Gottes Verheißungen. Wir müssen uns entscheiden, Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Sagen, Gott, ich vertraue dir, ich nehme dich bei deinem Wort. Und ich kann diese Gedanken abprallen lassen. Diesem Vertrauen auf Gott. Und wir brauchen auch diese Schildkröte. Dass wir unsere Schilde aneinander hängen. Gemeinsam glauben, gemeinsam stehen im Glauben. Wir kämpfen nicht allein. Das ist eine machtvolle Sache, wenn du kämpfst mit Zweifel oder mit Lust oder Verdammnis. Was immer. Dann suche auch Zuflucht bei deinen Brüdern und Schwestern. Deswegen ist die Gemeinde da, Gemeinschaft. Wir gemeinsam die Bibel studieren und gemeinsam beten. Als Familien gemeinsam. Das ist ein Schutz. Schutz, den wir alleine nicht finden. Hebräer 10 sagt uns deswegen, lass uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Gemeinschaft mit anderen Christen. Finden Schutz und Ermutigung in der Gemeinde, die wir so nicht gefunden hätten. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer berufen, sondern als Team. Es ist auch so wichtig, als Familie zusammenzustehen. Die Ehepaare miteinander beten. Mit den Kindern, für die Kinder, füreinander, miteinander. Wir sind in einem Team, wie gesagt. Gott hat uns zusammengestellt als Kampfeinheiten, als Partner. Na, unser Kommandant hat gesagt, hey, ihr beide, ich stelle euch zusammen. Und ihr kämpft miteinander, ihr haltet euch gegenseitig den Rücken frei. So Rücken an Rücken. Und ihr kämpft miteinander. Aber ich glaube, so oft ist es, dass wir uns gegenseitig das Hackel ins Kreuz hauen, anstatt uns den Rücken freizuhalten. Genau das Gegenteil. Gott sagt, ich stelle euch zusammen als Team und wir fangen an, uns einander zu verprügeln. Und der Feind steht daneben und lacht, weil wir uns selbst verprügeln, weil wir uns selbst fertig machen, statt gegen ihn zu kämpfen. Und Jesus hat gesagt, ein Reich, das mit sich selbst entzweit ist, das kann nicht bestehen. Der Feind steht daneben und sagt, verprügeln sich. Ja, du. Und Gott sagt, hey, ihr seid ein Team. Erkennt es, ihr seid ein Team. Kämpft miteinander. Haltet euch den Rücken frei. Gebt dem anderen im Zweifelsfall positive. Also im Zweifelsfall, hey, er ist nicht so gemeint. Lass uns Versöhnung suchen. Lass uns miteinander kämpfen, miteinander beten. Statt uns gegenseitig zu verprügeln. Fünften Ausrüstungsgegenstand haben wir im Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils. Unser Helm ist die Hoffnung auf Heil. Jesus hat uns vor dem Zorn errettet und auf uns wartet der Himmel, ewiges Heil. Und wir wissen, dass Jesus wird bald wiederkommen und er wird uns zu sich holen für immer. Und das ist die Verheißung Gottes, dass er uns heil machen wird. Völlig heil, letztendlich. Und wir haben auch die Verheißung, dass er uns heil durch alle Situationen unseres Lebens hindurchbringen wird. Er, der das gute Werk in uns begonnen hat, wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wird alles zum Guten gebrauchen. Und das hilft mir. Das hilft mir, optimistisch zu sein als Christ. Wenn irgendwer optimistisch sein kann, dann wir Christen. Wir wissen, was kommt für uns. Wir haben Hoffnung, wir haben Heil. Ich kann Freude und ich kann Frieden haben, unabhängig von den Umständen, weil ich wissen kann, Gott meint es gut mit mir. Und am Ende, auch wenn ich jetzt nicht alles verstehe, aber am Ende wird alles perfekt sein und alles heil sein. Peter Kreeft, ein katholischer Christ, den ich aber sehr schätze, hat geschrieben, wie der Glaube die tiefste Suche des Sinnes nach Wahrheit erfüllt und Liebe das tiefste Streben des moralischen Willens, gut zu sein, so erfüllt die Hoffnung auf den Himmel das tiefste Verlangen des Herzens nach Freude. Himmel, dafür sind wir erschaffen worden. Danach sehen Sie unser Herz. Wir sind nicht für eine gefallene Welt geschaffen worden, eigentlich, ursprünglich, sondern für den Himmel. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Dieser Helm des Heils schützt meine Gedanken, wenn diese Angriffe kommen und der Feind sagt, Gott liebt dich nicht, warum lässt er das zu? Nee, Gott hat gute Pläne für mich. Zukunft und Hoffnung. Und er wird alles zum Guten verwenden und eines Tages wird alles perfekt sein und alles heil sein. Sechster Ausrüstungsgegenstand, Vers 17, zweiter Teil. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Schwert des Geistes. Gottes Wort, das wir in diese konkreten Situationen reinsprechen. Für uns selbst oder auch im Gespräch mit anderen Personen, im Dienst an anderen Personen. Ein Schwert kann man als Defensivwaffe verwenden, aber auch als Offensivwaffe. Das ist eine mächtige Waffe, dieses Schwert Gottes. Dass der Heilige Geist in Situationen reinspricht, wenn er uns erinnert. Das durchbohrt harte Herzen. Zerstört diese Lügengebäude. Das ist die Wahrheit. Das Wort Gottes. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Deswegen, wir müssen das Wort Gottes kennen. Wir müssen es lesen, es studieren, es auswendig lernen, sodass der Geist uns erinnern kann. Und wir müssen es gebrauchen wieder. Nicht nur theoretisch wissen, sondern wirklich gebrauchen. Wie Jesus das bei seiner Versuchung getan hat. 3-mal hat er Gottes Wort in diese konkrete Situation reingesprochen. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Hey, das ist die Wahrheit. Und hat diesen Lügen des Feindes, diesen Versuchungen Gottes Wahrheit entgegengehalten. Und das können auch wir tun. Wenn der Feind kommt und sagt, du bist unnütz. Du bist hässlich, du bist zu nichts zu gebrauchen. Kann ich sagen, Psalm 139. Da heißt es, er hat mich wunderbar gemacht. Das ist die Wahrheit. Und 1. Petrus 1. Ich bin Gott so viel wert, dass er mich mit dem kostbaren Blut Jesu Christi erkauft hat. Nicht mit vergänglichen Dingen. Sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, dem höchsten Preis, der je bezahlt wurde. Wenn er es abprallen lassen. Oder diese Vergangenheit, wenn er das hochbringt. Oh, er oder sie hat dich verletzt. Oder noch besser, diese Familientradition, dein Vater hat gesoffen und weiß nicht, war irgendwie faul, hat von der Sozialhilfe gelebt und du wirst es auch nicht besser schaffen. Und kann ich sagen, nein, 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Puh. Auch das weg. Siehst du diese leicht bekleidete Frau? Stell dir mal vor. Ich kann sagen, Philipper 4, 8. Nee, alles was war. Alles, was liebenswert, alles, was ehrbar, gerecht, rein, wohlladend ist, darüber sinne nach. Nee, ich werde nicht daran denken. Puh. Ah, und du hast denn die Kraft zu widerstehen? Oh ja, Philipper 4, 13. Alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt. Und 1. Korinther 10, diese Stelle, die wir schon gelesen haben. Er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Puh. Und so können wir in der Kraft Gottes diesen Versuchungen, diesen Angriffen widerstehen. Gottes Wort, Schwert des Geistes. Wir können Gott anbeten. Auch das hat damit zu tun, dass wir uns die Wahrheit vor Augen halten. Dass wir Gott ansehen, auf ihn schauen und ihn dafür preisen, für das, was er gemacht hat, dass er uns erlöst hat, dass er uns vergeben hat, wie er uns erschaffen hat. Und der Feind hasst es, wenn wir Gott anbeten. Und er flieht. Luther hat mal gesagt, wenn ich nicht beten kann, dann singe ich immer. Das ist eine gute Sache, wenn wir diese Versuchungen haben, wenn diese Gedanken uns quälen, hey, sing ein Lobpreislied zum Herrn, richtig auf ihn aus. Und wenn der Feind uns entzweien will und Streit habt, sag ich, hey, lass uns den Herrn suchen, lass uns den Herrn anbeten, lass uns die Sache vor ihn bringen. Das hebt uns über uns selbst hinaus, wenn wir auf Gott schauen. So wichtig. Fünfte ist Gebet und letzte. Wir sind gleich fertig. Ich will heute nicht überziehen. Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem
anhalten und flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Schwert ist unsere Waffe im Nahkampf. Jetzt kommt die geistliche Artillerie, das Gebet. Wir können auch beten für Bruder, für eine Schwester, die weit weg sind. Vielleicht für deinen Ehemann, der im Büro sitzt oder umgekehrt. Du sitzt im Büro und weißt daheim, die Frau kämpft mit den Kindern oder was immer. Wir können ja nicht sofort da sein. Wir können nicht gleich Hilfe, zur Hilfe kommen mit unserem Schwert. Aber wir können immer beten. Wir können unsere Kanone nehmen und ein bisschen Artillerie rüberschießen. Wir können immer beten. Geführt vom Heiligen Geist. Im Geist bei ihnen sein und sie unterstützen. Wir können das tun für unsere Geschwister, für unsere Familienangehörigen, für unsere ungläubigen Freunde. Wir können beten, dass Gott ihnen die Blindheit wegnimmt, dass er ihnen die Augen öffnet. Für die Familie. Vers 18 heißt es, betet im Geist. Das heißt, dass wir uns führen lassen vom Heiligen Geist, dass er uns aufs Herz legt, wofür wir beten sollen. Dieses Gebet ist eine machtvolle Waffe. Jakobus sagt uns, das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Epheser 4,6 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus sagt, betet für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, dass ich Freimut habe, das Evangelium zu verkündigen. Betet für die, die das Evangelium verkündigen. Betet für den Ulrich Bazzani diese Woche. Dass Gott ihn salbt, dass er ihn beschützt. Dass er die rechten Worte findet. Paulus sagt, betet für mich. Nicht für meine selbstsüchtigen kleinen Dinge, sondern er sagt, damit ich das Evangelium verkündigen kann. Betet nicht mal, dass er frei wird. Er war zu dem Zeitpunkt gefesselt an einen Soldaten, als er das schreibt. Er betet, damit ich dem das Evangelium weitergeben kann. Ich mag den Paulus. Paulus war so ein Mann, der stark war im Herrn. Er war ein Mann des Gebets. Darf ich uns, darf ich euch, mich ermutigen diese Woche, uns wirklich bewusst zu machen, dass es eine geistliche Welt gibt, dass wir nicht im Vakuum leben und dass wir nicht auf diese Angriffe, diese Dinge reinfallen, wo der Feind uns entzweien wird, sondern dass wir stark werden im Herrn, dass wir diese Waffenrüstung ergreifen. Darf ich uns ermutigen, dass wir beten diese Woche für Pro Christ, für die Menschen, die kommen, beten, dass wir, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen können, die Wahrheit, dass sie dich brauchen, Jesus, dass sie es schuldig sind. Darf ich euch ermutigen, zu beten als Familien und für eure Familien, als Ehepaare? Ich weiß, es wird so angegriffen. Aber Gott sagt uns, gebt dem Teufel keinen Raum. Leute, lasst euch nicht entzweien. Lasst diese Kampfgemeinschaft, lasst euch nicht dazu bringen, dass euch gegenseitig, anstatt gegen den Feind losgeht. Seid wachsam. Gebt dem Teufel keinen Raum. Seid auch nicht mit dem Status quo zufrieden. Seid nicht geistig faul. Das sind Dinge in unserem Leben, wo wir wissen, okay, da gibt es einen Bereich, das sollten wir eigentlich angehen. Gott hat so viel mehr für uns. Fangt an, lasst es nicht so schleifen. Gott hat einen Segen für euch. Lasst euch den nicht rauben. Sondern beseitigt die Hindernisse und macht Zeit, miteinander zu beten. Fangt an, auch in der persönlichen Zeit, diese persönliche Gemeinschaft im Herrn. Lasst uns darauf bedacht sein, dass wir das nicht vernachlässigen. Und Mann, das ist angegriffen. Gerade wenn so viel zu tun ist. Gerade wenn wir vorangehen. Aber das ist so wichtig, dass wir stark sind in unserer Beziehung mit ihm. Ich denke, das ist, woran der Herr uns erinnern will. Gerade diese Woche, gerade in dieser wichtigen Zeit. Dass wir nicht blind sind, sondern dass wir aufmerksam sind diesen Dingen gegenüber. Und dass wir bewusst in diesen geistlichen Kampf reingehen, dass wir uns dessen bewusst sind. Und dass wir nicht schleifen lassen oder ist mir wurscht, sondern dass wir sagen, nee, klasse, ich will Land einnehmen für dich, ja. Wir wollen Sieg haben in unseren Beziehungen. Menschen zu Jesus bringen. Wir wollen uns nicht weiter verprügeln lassen, sondern nee, wir werden das angehen in der Kraft des Herrn. Und wir werden Raum einnehmen. Jakobus 4,7 sagt uns, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist eine Verheißung, das ist die Tatsache, das wird passieren. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns Sieg gegeben hast. Und wir wollen dir Danke sagen für diese wunderbaren Gelegenheiten, Land einzunehmen und Menschen auf dich hinzuweisen. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst. Und ich bitte dich, dass du uns erinnerst an diese Wahrheiten. Und Herr, dass wir Menschen sind, die diese geistlichen Ressourcen ergreifen. Menschen, die voll Glauben sind und die dein Wort kennen und dein Wort beanspruchen. Die sich nicht belügen lassen und betrügen lassen und entzweien lassen, sondern die miteinander und füreinander kämpfen. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Wir beten für diese Pro-Christ-Woche, Herr, dass wir viel Frucht sehen dürfen. Menschen, die zu dir finden. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.